Ja, der Chor hat versucht, das Gefühl einzufangen, was sein wird, wenn Jesus wiederkommt, macht die Tore weit, die Türen macht auf, dass der König der Ehren ziehe ein. Wer ist dieser König der Ehren? Es ist der Herr, stark und mächtig. Ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn ich darüber nachdenke, was diese Worte bedeuten, und wenn ich darüber nachdenke, wie es sein wird, dann packt mich das. Es packt mich, weil es um den herrlichen König geht, der kommt. Und ich stelle mir das dann vor, wie es sein wird. Und ich glaube, es ist unmöglich, das ja mit einem Lied oder mit irgendwas in Worte zu fassen. Wir können uns, glaube ich, nicht vorstellen, wie es sein wird an diesem herrlichen Tag, wenn er kommt, um die Sein abzuholen. Es wird wirklich ein herrlicher Tag sein. Wir, die wir auf ihn warten, wir werden trotz allem überrascht sein, glaube ich. Wir werden überrascht sein, wir werden denken, okay, jetzt ist es soweit. Und ich glaube, wenn wir so diesen Augenblick, wenn wir verstehen, was gerade passiert, das wird herrlich sein. Nichts anderes wird mehr wichtig sein. Wir werden an nichts anderes mehr denken. Alle anderen Sachen werden verschwinden. Vielleicht werden wir dann ein Lied singen. Ich weiß nicht, das müssen wir dann alle kennen, weil Jesus holt ja nicht nur uns ab, sondern auf der ganzen Welt. Alle werden ja ihm entgegengehen und entrückt werden, und ich weiß nicht, wie das dann ist. Vielleicht können wir dann alle eine Sprache, und dann vielleicht werden wir was rufen, wie die Menschen damals, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Vielleicht wird einer anfangen und wir werden das alle nachrufen, so wie die Menschen damals: Gelobt sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Es wird ein Jubeln sein und ein Lachen, Rufe voller Freude in allen Sprachen. Und in unserer Mitte wird der verherrlichte, mächtige, furchtbare, liebevolle, barmherzige, gnädige König sein, unser Heiland, Jesus Christus. Und einen kleinen Vorgeschmack darauf, das ist der Palmsonntag, wo Jesus was getan hat, was er sonst nie in seinem Leben getan hat. Diese einmalige Gelegenheit, dieser eine Tag vor 2000 Jahren, von dem Lukas uns berichtet. Und den wollen wir uns heute anschauen. Wir feiern diesen Tag nämlich heute nicht so sehr, weil er damals passiert ist. Das ist vielleicht gar nicht so sehr das, was uns an diesem Tag so bewegen sollte, sondern vielmehr, weil das einmal so sein wird, wenn Jesus wiederkommt, um uns abzuholen. Er hat gesagt, er kommt. Und das ist das, worauf wir warten. Das ist der einzige Lebenszweck von uns, wenn wir Christen sind, dass wir auf ihn warten und uns auf ihn und auf sein Kommen vorbereiten. Lukas erzählt uns von diesem Ereignis, die anderen Evangelisten auch, aber wir werden uns das heute im Lukas-Evangelium anschauen und schauen, was er für eine Betonung an diesem Tag setzt. Lukas 19, 36 bis 38. Erstmal bis hier. Lukas 19, 36 bis 38. Ich lese aus der NEU. Während er, Jesus, seinen Weg fortsetzte, breiteten andere ihre Mäntel auf dem Weg aus. Als Jesus an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg in die Stadt hinabführte, da brach die ganze Menge der Jünger in Freudenrufe aus. Sie lobten Gott mit lauter Stimme für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Frieden dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der in der Höhe wohnt. So feiern die Leute den Einzug von Jesus. Jesus hat diesen Einzug schon lange voraus geplant. Diese Reise nach Jerusalem war schon länger vorbereitet von Jesus. Es wird seine letzte Reise sein, und Jesus wusste das auch. Und nicht nur Jesus wusste das, sondern er hat es die ganze Zeit schon vorbereitet. Er hat seinen Jüngern immer wieder gesagt, er hat sie immer wieder beiseite genommen und hat ihnen erklärt: Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Da steht dieses: Jesus richtete sein Angesicht darauf aus, nach Jerusalem zu gehen. Und er sagt: Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Also wir haben noch ein paar Stationen, wir gehen noch dadurch und dadurch, wir haben noch ein paar Sachen zu tun. Aber das, wohin wir gehen, ist Jerusalem. Und dort wird der Sohn des Menschen verraten werden. Er wird den Römern ausgeliefert werden und sie werden ihn töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Und Jesus sagt es ihnen immer wieder. Er bereitet sie darauf vor. Und heute ist dieser Tag. Heute ist der Tag, auf den Jesus sozusagen hingelebt hat. Dieser Tag, an dem er offiziell in Jerusalem einzieht. Nicht versteckt, wie er es manchmal vorher getan hat, dass er heimlich nach Jerusalem gegangen ist, um kein Aufsehen zu erregen, sondern dieser Tag ist ganz anders im Leben Jesu. Ich habe vorhin gesagt, er tut etwas, was er sein Leben lang vorher nicht getan hat. Und zwar, er präsentiert sich als König. Er stellt sich hin und sagt, mein Anspruch ist, dass ihr alle mir gehört. Ihr alle müsst euch vor mir beugen. Euer Leben gehört mir. Jesus präsentiert sich als König und Herrscher. Er präsentiert sich als der wahre Messias. Im Alten Testament wird der Messias, der Gesalbte, prophezeit, der König, der kommt und der für immer regieren wird, dem seine Herrschaft niemals ein Ende hat. Und Jesus stellt sich an diesem Tag hin und er zeigt ganz deutlich und er stellt den Anspruch, ich bin dieser Messias. Mir gehört alles für Zeit und Ewigkeit. Alles ist mein. Vorher in seinem Leben hat Jesus versucht, immer im Hintergrund zu bleiben. Also wie man halt im Hintergrund bleiben kann, wenn man Tote auferweckt. Und Lahme wieder gehend macht und Blinde wieder sehend macht. Es gibt natürlich einen Riesenaufstand, aber Jesus liegt es niemals an diesem riesigen Auflauf. Und eigentlich immer wenn sowas passiert, dann zieht Jesus sich zurück. Er möchte das gar nicht. Das ist nicht sein Ziel. Sein Ziel ist nicht, die Massen zu bewegen. Und deswegen steht immer wieder dran, so, wenn die Menschen Massen ihn zum König machen wollten, als er zum Beispiel Brot gemacht hat für 5000 Männer, also für wahrscheinlich so 10.000 oder noch mehr Menschen, hat er Brot gemacht und dann wollen sie ihn ja zum König machen und Jesus flieht vor ihnen. Er versteckt sich vor ihnen. Er möchte das nicht. Es ist noch nicht der Tag, dass er zeigt, öffentlich zeigt, wer er ist. Aber heute an diesem Palmsonntag, vor fast 2000 Jahren. Da geht der Vorhang auf und Jesus zeigt sich ganz deutlich, wer er ist und was er von den Menschen fordert. Der Einzug des Königs. Das ist so der erste Punkt, den wir uns merken müssen, wenn wir uns diese Stelle merken wollen. Es ist der Einzug des Königs. Alles, was Jesus tut und auch alles, was die Jünger dort tun, dieses mit den Kleidern und mit den Palmzweigen und so, was sie rufen, all das ist der Anspruch von Jesus, dass er der König ist. Das Leben und Wirken seines Volkes gehört ihm allein. Jesus fordert das jetzt ein. Schaut mal, es gibt verschiedene Stellen im Alten Testament zum Beispiel, die wir lesen könnten. Wir machen mal nur eine aus 1. Mose. Ihr könnt einfach mitlesen, wir werden das hier sehen. 1. Mose 49, 9 bis 11. Das ist der Segen, den der alte Jakob spricht über seine Söhne. Seine Söhne werden ja das Volk Israel. Jakob heißt selber Israel. Und seine Söhne sind dann die 12 Stämme Israels. Und er segnet seine Söhne mit einem prophetischen Segen auf die Zukunft bezogen. Und er segnet auch seinen Sohn Juda. Und wer sich in der Bibel gut auskennt, der weiß, Jesus ist aus dem Stamm Juda. Der Stammvater des Stammes, aus dem der große König David kommen soll. Und der alte Jakob sagt, auf die Zukunft bezogen, Juda ist ein junger Löwe, mit Beute beladen. Vom Raub kommst du, mein Sohn, herauf. Er kauert hingestreckt dem Löwen und der Löwin gleich. Wer wagt es, ihn zu stören? Nie weicht das Zepter von Juda, der Herrscherstab von seinem Schoß. Bis der kommt, dem er gehört. Und ihm werden die Völker gehorchen. Das Zepter, damit ist das Königszepter gemeint. Das ist das Zeichen, dass man regiert, der Herrscherstab. Und dann ist die Prophezeiung, dieser Herrscherstab wird in Juda sein und er wird dort sein für immer. Bis der kommt, dem dieser Zepter gehört. Und ihm werden die Völker gehorchen. Am Weinstock bindet er sein Reittier fest, sein Eselsfohlen an der Edelrebe und sein Gewand wäscht er mit Wein, in Traubenblut den Mantel. Und diese Kleinigkeit hier mit diesem Eselsfohlen, damals als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, hat er sich ganz bewusst dieses Eselsfüllen ausgesucht. Er hat sich ganz bewusst dieses Eselsfüllen genommen und ist damit reingeritten. Das war sein Reittier. Und er, jeden, alttestamentlichen Juden war klar, was das bedeutet. Den Pharisäern, die kannten das ja alles auswendig. Die wussten, was das bedeutet, wenn einer so kommt aus dem Stamm Juda. Hier kommt jetzt ein Nachfahre des großen Königs, Jesus. Im Geschlechtsregister kann man seine Abstammungslinie direkt bis zum König David verfolgen. Und er wählt sich bewusst dieses Eselsfohlen als Reittier und sagt damit, ich bin der, dem das Zepter gehört, der, der für immer herrschen wird, das bin ich. Ich bin der König, auf den ihr wartet seit 1. Mose, durch die Zeiten hindurch. Seine Herrschaft hat kein Ende. Und wisst ihr, die Jünger und diese Menge, die verstehen diesen Anspruch von Jesus ganz genau. Die wissen ganz genau, was Jesus meint. Und deswegen rufen sie auch, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Und das ist nicht nur der Anspruch, irgendein König zu sein. Also es gibt viele Könige auf dieser Welt. Damals gab es auch viele Könige. Da gab es Herodes, der war auch König in gewisser Weise über dieses kleine Gebiet. Aber über ihm war noch einer. Er war unter dem Kaiser, unter dem Römischen. Also er war in gewisser Weise König, aber nicht so richtig. Was Jesus hier sagt, ich bin ein anderer König. Ich bin der König, dem für immer die Herrschaft gehört, auf ewig. Der lang erwartete Herrscher, dessen Herrschaft niemals ein Ende hat. Was bedeutet das, dass Jesus König ist? Und mir ist es wichtig, dass wir das verstehen, was es auch für das Volk bedeutet. Was für eine Anforderung geht damit an das Volk ein? Jesus sagt ja nicht einfach nur, ich bin ein König, sondern es bedeutet ja was. Das ist so, wie wenn dein Chef zu dir kommt und sagt, hey, ich bin dein Chef. Dann weißt du, jetzt wird's ernst. Er will dir ja was damit sagen. Er will ja nicht einfach nur eine Tatsache vermitteln, sondern er will dir etwas sagen damit. Das hat was zu bedeuten. Was bedeutet es, dass Jesus hier in Jerusalem einzieht und sich als König feiern lässt? Wir haben vorhin das Gleichnis gehört, was Max uns vorgelesen hat. Lukas schreibt dieses Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Das, wo dieser Fürst weggeht und vorher noch seinen Knechten etwas anvertraut. Und dann geht er weg und kommt als König wieder zurück. Und was macht er dann? Und Lukas schreibt dieses Gleichnis direkt vor dem Einzug Jesu. Also Lukas verbindet diese Sachen in gewisser Weise. Wir müssen die im Zusammenhang lesen. Das ist der Anspruch, den Jesus hier stellt. Er ist sozusagen wie dieser König in gewisser Weise, der jetzt zurückkommt und der jetzt von den Menschen Rechenschaft fordert. Und er holt seine Knechte und er fragt, was hast du gemacht? Ich habe dir etwas anvertraut. Was hast du für mich damit erwirtschaftet? Wie bist du damit umgegangen mit dem, was ich dir gegeben habe? Wie hast du das Vermögen, das ich dir anvertraut habe, verwaltet? Und dann gibt es diese einen, die Jesus ablehnen, die den König ablehnen, sagen, wir wollen nicht, dass der König über uns ist. Sie haben dieses, was er ihnen anvertraut hat, nicht zu seiner Ehre verwendet. Sie haben das nicht verwendet, um für ihn Gewinn zu erwirtschaften, sondern sie haben ihr eigenes Leben gelebt. Sie haben gemacht, was sie wollten. Und dann versuchen sie mit irgendwelchen Ausflüchten davonzukommen. An diesem Tag geschieht das Gleiche in Jerusalem. Der König kommt zurück. Und dieser König Jesus hat gerade dieses Gleichnis erzählt. Und er macht damit deutlich, ich komme als König und ich erwarte jetzt etwas von euch. Ich prüfe euer Leben. Ihr müsst Rechenschaft abgeben für das, was ihr getan habt. Es ist ein schlimmer Tag für die, die das, was ihnen anvertraut wurde, nicht für den König genutzt haben. Weißt du, Jesus ist auch heute unser König. Und genauso wie die Menschen damals sind wir ihm Rechenschaft schuldig für das, was wir mit dem machen, was er uns gibt. Ich weiß nicht, manchmal haben wir, glaube ich, so das Gefühl, Jesus wäre immer so der, der uns nachläuft und uns bittet. Und das macht er aus großer Barmherzigkeit und Gnade, läuft er uns nach und er bittet uns, dass wir uns versöhnen lassen mit ihm. Und wir bitten an Christi statt, dass die Menschen sich versöhnen lassen mit Gott. Und das ist wie eine Bitte, mit der Jesus hinter uns herläuft und uns nachgeht, uns Menschen. Aber vergessen wir nicht, Jesus ist nicht nur dieser barmherzige Hirte, der uns nachgeht und uns sucht, sondern Jesus ist auch der König, der eine Forderung an uns hat, der dein Leben anschaut und sagt, was machst du mit deinem Leben? Ich habe es dir geschenkt, ich habe dich gemacht, ich habe dir 24 Stunden jeden Tag gegeben. 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Vielleicht lebst du 60, 70, 80, 90 Jahre. Was machst du mit all dieser Zeit, mit all diesem Leben? Was machst du damit? Wofür ist es da? Ich fordere etwas von dir. Wisst ihr, manche Menschen sagen so, ich habe nichts gegen Gott, ich finde Gott voll gut. Und die denken dann so, man kann mit Gott, ja, irgendwie schon, also ich mache so einen Nicht-Angriffspakt mit Gott. Also ich mache nichts gegen Gott und dann macht er auch nichts gegen mich. Ich habe nichts gegen Gott. Ich finde ihn ja schon gut. Ich übertreibe nur einfach nicht so. Ich nehme das ernst, Jesus ist wichtig und so, aber mein Leben lebe ich doch irgendwie so alleine für mich. Also ich mache halt dann schon die Sachen, die mir wichtig sind. Und so, wisst ihr, Erwin Bayer sagt immer so, das ist schön, dass du nichts gegen Gott hast. Aber das ist nicht die Frage, ob du was gegen Gott hast, sondern ob Gott was gegen dich hat. Also wenn Gott kommt und dein Leben nimmt, ist das Leben dann für ihn gelebt worden? Die Minuten deines Tages, die Stunden deines Tages, gehören sie ihm? Dein Denken, deine Kraft, deine Schaffkraft, dein Tagwerk, ist es für ihn oder ist es dein eigenes? Bist du der Schalksknecht, der Dritte, der das Leben nimmt und das einfach nur so irgendwo versteckt und liegen lässt und dann sein eigenes Ding macht? Wir Menschen denken oft, das würde völlig ausreichen, wenn wir uns nur anständig benehmen, wenn wir einfach nur nichts Böses tun. Aber der König erwartet mehr von uns. Er hat uns was anvertraut und er will was dafür haben. Er fordert von uns. Jesus ist der König und das bedeutet, ihm gehört unsere Treue und unsere Zeit. Und er wird Rechenschaft von uns fordern. Eines Tages, und ich hoffe, dieser Tag kommt bald, da wird Jesus sichtbar einziehen als König. Und dann wird er diese Rechenschaft fordern. Jeder wird dann vor ihm stehen und er wird fragen, wie wir unser Leben genutzt haben. Das ist der Einzug des Königs. Die Menschen damals, die diesen Einzug gefeiert haben, ich glaube, es waren viele von den Jüngern von Jesus, und ich kann mir vorstellen, viele von denen, die er geheilt hat, bestimmt war Lazarus dabei, den er gerade, ich glaube, einen Tag oder zwei Tage davor von den Toten auferweckt hat. Ich kann mir vorstellen, dass die dabei sind. Und wisst ihr, was sie machen? Sie nehmen ihre Kleider, ihre Gewänder und sie schmeißen sie vor Jesus auf diese staubige, steinige Straße, damit der König nicht durch den Dreck einziehen muss. Sie zeigen damit ihre Verehrung. Wisst ihr, man hatte damals nicht so einen Kleiderschrank wie wir, wo wir aufmachen und dann gucken wir unter vielen Sachen, holen wir uns eins raus. Sondern das war nichts Unnormales, dass man vielleicht nur einen Mantel hatte. Und das war gang und gäbe, also wenn nur die Reichen hatten vielleicht mehr. Und deswegen war es etwas Besonderes, dass man diesen Mantel, diesen einen Mantel, den man hat, dass man den auf den Weg legt, damit da der Esel über diese Steine drüber reiten kann. Aber jetzt stellt euch mal vor, Lazarus zum Beispiel. Jesus hat ihn gerade lebendig gemacht. Gestern, der genießt sein neues Leben. Dem sein Mantel war ihm nicht schade, vor den König zu werfen. Ich glaube, der hat seinen Mantel gerne dorthin gelegt. So zieht der König ein. Das ist das, was er von uns fordert. Und ich hoffe, dass wir ihm so begegnen. Weil es gibt auch noch etwas anderes, und zwar die Ablehnung des Königs. Nicht alle sind begeistert von dem, dass Jesus kommt. Die Ablehnung des Königs. Wenn wir weiter lesen, Lukas 19, die Verse 39 bis 40, also zwei Verse. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu: Rabbi, bring deine Jünger doch zur Vernunft. Doch er erwiderte: Ich sage euch, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Wisst ihr, die Pharisäer hat nicht gestört, dass die Menschen so laut waren. Was sie schockierend fanden, war das, was die Leute schrien. Die Menschen haben Jesus als Messias-König, als ewigen König gefeiert. Und sie sind so schockiert darüber, dass sie Jesus auffordern und sagen: Jesus, das kann doch nicht in deinem Sinne sein. Die Menschen sind ja verrückt geworden. Bring die wieder zur Vernunft. Sag, dass sie leise sein sollen. Man kann ja sicher viel von dir lernen, aber du bist nicht der Messias-König. Dir gehört nicht mein Leben. Dir gebe ich nicht alles ab. Aber Jesus bekräftigt seinen Anspruch nur. Jesus sagt: Hey, wenn die Leute ruhig sein würden, dann würden die Steine es schreien, weil heute ist der Tag, an dem offenbar werden soll, wer ich bin. Alle müssen heute wissen, wer ich bin. Gott will es so. Gott hat diesen Tag so festgelegt. Alle müssen wissen, wer ich bin. dass ich der König bin und dass mir alles gehört, dass ihr mir gehört. Das müsst ihr heute wissen. Und Gott wird dafür sorgen, wenn auch die Menschen leise sind, dann werden es die Steine rausschreien, damit jeder es weiß. Damit jeder weiß, wem er gehört und wem er Rechenschaft schuldig ist. Warum ist das so wichtig? Wisst ihr, ich glaube, das ist die letzte Chance für das Volk. Dieser Tag ist so ein bisschen wie, wenn man das so liest, ist es die letzte Chance für das Volk. Bisher war Jesus unterwegs in Galiläa, weiter weg von der Hauptstadt, hat nicht so versucht, sich ruhig zu verhalten. Natürlich kannten ihn die Leute, es gab Gerede über ihn und die Leute fragten sich, was es wohl mit dem auf sich hat. Ist Jesus jetzt gut oder böse? Jesus war gefährlich. Es war gefährlich, sich hier mit Jesus sehen zu lassen, weil die Obersten vom Volk haben entschieden, sie haben sich beraten und haben entschieden, wir werden jeden aus der Synagoge ausschließen, der sich zu Jesus bekennt. Deswegen war es gefährlich. Wer aus der Synagoge ausgeschlossen war, der hatte kein Leben mehr in Israel. Der konnte sich nur noch mit den Heiden, mit den Römern zusammentun. Und Jesus sagt, heute, an diesem Tag, darf keiner mehr weghören. Heute muss es jeder wissen. Hier kommt der König. Mir gehört, ihr gehört alle mir. Das ganze Leben. Und wisst ihr, ich finde es so schockierend, dass Jesus so kommt und er macht so diese Riesenwunde und macht das alles. Und dann reagieren die Menschen mit so kleinlichen Ränkeschmieden und mit so Komplotten auf diesen herrlichen König. Ich habe vorhin schon gesagt, als Jesus in Jerusalem einzieht, da hat er am Tag vorher, hat er Lazarus von den Toten auferweckt. Lazarus, der 3 Tage oder 4 Tage tot war, der schon stinkt, der Leichnam. Und Jesus ruft einfach und der steht auf und lebt. Und da waren so viele Menschen dabei, die das alle gesehen haben und die das alle mitbekommen haben und die haben sich davon erzählt. Und das Gerede ging rum und alle wussten, dass es stimmt. Die wussten, das war keine Show, das war kein Betrug oder sowas. Das war in echt. Da hat in echt Jesus einen Toten auferweckt. Und was ist die Antwort vom Volk darauf? Im Johannesevangelium lesen wir von dieser Antwort. Johannes 11, 47 bis 53. Genau auf dieses Ereignis hin, als sich das rumspricht, als alle davon erfahren, Jesus hat einfach so einen Toten gerufen und der ist aufgestanden und man musste ihm die ganzen Leichentücher abnehmen und dann war er da, als ob nichts passiert wäre, völlig gesund. Und da, als das geschah, da riefen die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat zusammen. Was sollen wir tun? Fragten sie. Dieser Mensch tut viele aufsehenerregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, werden am Schluss endlich noch alle an ihn glauben. Und dann werden die Römer eingreifen und sie werden unseren Tempel und das ganze Volk vernichten. Und einer von ihnen, Kaiaphas, der in jenem Jahr der amtierende Hohepriester war, sagte, ihr begreift aber auch gar nichts. Versteht ihr nicht, dass es viel besser für uns ist, wenn einer für alle stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Er hat das nicht von sich selbst aus gesagt, sondern in seiner Eigenschaft als hoher Priester die Weissagung ausgesprochen, dass Jesus für diese Nation sterben sollte. Jesus starb allerdings nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch, um die in aller Welt verstreuten Kinder Gottes zu einem Volk zusammenzuführen. Und jetzt von diesem Tag an waren sie fest entschlossen, ihn zu töten. Die wollen Jesus töten. Und das ist so total schwer für uns, glaube ich, nachzuvollziehen. Jesus weckt einen Toten auf und die sagen, oh nein, der weckt Tote auf. Wir müssen ihn umbringen. Schon irgendwie voll der Sprung, oder? Wisst ihr, wir müssen verstehen, wie das damals funktioniert hat. Was war denn ihre Angst, was sie da sagen? Sie sagen das, wenn wir die Stelle nochmal anschauen, die erste Folie, also die ersten Verse, den Vers 48, also Johannes 11, dort, da äußern sie eine Sorge. Sie sagen, Jesus ist zu mächtig. Jesus ist gefährlich. Wenn er so weitermacht, ist er eine Gefahr für die bestehende Machtordnung. Und ich glaube, es war wirklich ihre Sorge. Es war eine ehrliche Sorge, die sie hatten. Weil Johannes uns nichts anderes sagt, sondern Johannes sagt uns, das war wirklich das, worüber sie sich Sorgen gemacht haben, worüber sie diskutiert haben. Weil es gab in diesem, im Land Israel so ein ganz wackeliges Machtgefüge. Die Römer waren die Herren im Land, Aber die Juden hatten sich so einen Sonderstatus erarbeitet. Die Juden durften nämlich ihre Religion frei ausüben und waren selber Herr über ihre Religion. Das war ganz besonders im ganzen Römischen Reich. Das hatten die anderen alle nicht, sondern nur sie hatten das. Sie durften ihren Tempel selber verwalten, sie durften für ihren Tempel Steuern einsammeln, sie durften all dieses selber machen. Und das war für sie das Wichtigste, das war ihre Identität, das war ihr Volk. Und sie sagen, schau mal, dieses Privileg kann sich so schnell ändern. Jesus macht zu viel Wind. Das ist zu groß, was hier alles passiert, zu unkontrolliert, zu große Massen. Und den Römern, wenn es denen zu bunt wird, neben dem Tempel war eine große Burg und dort waren die Römer stationiert. Und wenn irgendwas ihnen nicht gepasst hat, dann sind sie mit ihren Soldaten da raus und sie haben ein Ende dem Ganzen gesetzt. Und davor hatten sie Angst. Sie hatten Angst, dass sie alles verlieren werden. Sie sagen ja hier, wenn er so weitermacht, die Römer werden eingreifen und dann verlieren wir den Tempel und unser ganzes Volk. Es wird alles vernichtet. Es war eine echte Sorge, aber jetzt mal ehrlich, es war eine dumme Sorge, oder? Eine törichte Sorge. Sollte der, der nicht die Macht über Leben und Tod hat, sollte der nicht auch die Situation irgendwie retten können? Nee, aber sie haben... Ganz ehrlich, was glauben Sie? Sie glauben, dass Sie die Situation jetzt retten müssen. Sie müssen das Volk retten. Sie müssen den Tempel retten, den Gottesdienst. Sie müssen das alles retten, sonst macht Jesus das alles kaputt. Es ist die Blindheit des Unglaubens. Wir kennen das doch bestimmt auch, oder? Es gibt dieses bekannte Lied von Manfred Siebald. Da geht es so, was geschieht, Herr, wenn ich dir bedingungslos vertraue? Was tust du, Herr, wenn ich es probiere, mein Leben ganz an dich verliere. Und dann später, liegt meine Zukunft wirklich sicher, Herr, in deiner Hand? Und das war die Frage, die die Führer des Volkes sich gestellt haben. Jesus kommt als König, das ist sein Anspruch, aber ist unser Leben in seiner Hand wirklich sicher? Ist es der, dem wir unser Leben anvertrauen wollen, für den wir alles geben wollen? Was wird er aus unserem Leben machen? Ist unsere Zukunft wirklich sicher in seiner Hand? Oder sollen wir lieber selber für unsere Zukunft sorgen? Sollen wir selber aufpassen, dass wir möglichst viel rausholen können aus unserem Leben? Und die Führer des Volkes haben sich entschieden. Das Risiko ist zu groß. Jesus ist zu gefährlich. Jesus fordert zu viel. Jesus muss weg, damit wir in Sicherheit leben können, damit unser Leben sicher ist. Deswegen muss Jesus weg. Ich kenne einige Menschen, die sich genau aus diesem Grund nicht Jesus anvertrauen. Sie fürchten sich davor, etwas zu verlieren. Das ist ganz oft so, wenn man mit Menschen redet, dann sagen sie, ja gut, aber mit Jesus, dann muss ich ja hier und dann ist ja das und dann so. Das ist genau die gleiche Sorge. Es ist die Sorge, dass wenn ich mein Leben loslasse, was wird Jesus damit machen? Ja, Jesus ist gut und Jesus macht so schöne Sachen. Was er verspricht, klingt auch gut und eigentlich will ich das schon haben. Und irgendwie ist mein Leben jetzt auch nicht so prickelnd und so. Aber wenigstens habe ich die Kontrolle über mein Leben. Wenigstens kriege ich das alles selber hin. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich bin doch der Einzige, der sich darum sorgt, dass mein Leben wirklich gut wird, oder? Sonst sorgt ja niemand für mein Leben, sondern nur ich sorge ja für mein Leben. Ich bin ja der möglichst gut haben will, der es möglichst gut machen will. Aber wenn ich Jesus kompromisslos folge, dann verliere ich vielleicht meine Freunde, vielleicht sogar Familie. Da muss ich aufgeben, was mir so gut gefällt. Ich verliere die Kontrolle über mein Leben. Und was, wenn er was tut, was mir schadet? Dieser Jesus ist zu gefährlich. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Kennst du das? Legst du dein Leben ganz Jesus zu Füßen? Wisst ihr, Jesus ist der König. Er will kein halbes Leben haben. Jesus nimmt nicht ein halbes Leben an. Wenn du ein Stück zurückhältst, wo du selber versuchst, noch möglichst viel rauszuholen, das nimmt Jesus nicht. Jesus nimmt nur alles. Und Jesus will alles haben von uns. Und wir müssen in gewisser Weise dieses Risiko eingehen, weil Jesus dann mit uns machen kann, was er will. Und das ist tatsächlich ein Risiko, weil wir dann nicht mehr die Kontrolle haben. Wisst ihr, damals die Obersten im Volk, sie haben wirklich geglaubt, dass das Volk und der Tempel in ihrer Hand sicher sind. dass sie das Volk beschützen können und dass sie den Tempel beschützen können. Und deswegen haben sie Jesus abgelehnt. Aber sie haben sich getäuscht. Und das ist dann der letzte Punkt, das ist die Trauer des Königs. Die Trauer des Königs, das sind die Verse 41 bis 44 in unserer Stelle. Als er näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, da weinte er über sie. Und er sagte, wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt. Aber du bist blind dafür. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall um dich bauen. Sie werden dich belagern und sie werden dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Bewohner niederwerfen und in der ganzen Stadt keinen Stein mehr auf dem anderen lassen. Weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besuchte, verpasst hast. Jesus weint über Jerusalem. Jesus weint über Jerusalem, weil sie ihn verpassen. Und er sagt, wenn ihr es doch heute erkennen würdet. Jesus sagt, das ist sozusagen eure letzte Chance. Deswegen mache ich so öffentlich. Ich zeige euch alles. Ich weck Tote auf und ich komme rein als König und ich sage, wer ich bin. Und ich sage euch alles. Das ist eure Gelegenheit, dass ihr euch mir anvertraut. Aber ihr verpasst die Gelegenheit, in der Gott euch besucht. Sie wollen ihn nicht, sie wollen es auf eigene Faust probieren. Sie glauben, dass sie aus dem Leben mehr rausholen können als Jesus. Sie glauben, dass sie ein besseres Leben für den Tempel und für das Volk rausholen können, als Jesus es könnte. Aber Jesus sieht, was geschehen wird. 70 nach Christus, also ungefähr so 30, 40 Jahre danach, kommt der römische Feldherr Titus und er belagert die Stadt Jerusalem. Und er macht genau das, was Jesus hier sagt. Er baut einen Wall, schüttet einen Wall auf um die Stadt und mit Belagerungswaffen belagert er die Stadt. Und ziemlich kurz braucht er, um die Mauern einzunehmen. Es dauert ein bisschen noch, bis er den Tempel auch einnimmt, bis er alles einnimmt. Und es war schrecklich. In diesem Krieg kommen über 1 Million Menschen um. Hauptsächlich das Volk Israel, hauptsächlich die Juden. Also es war schrecklich und 1 Million für uns ist es heute vielleicht nicht ganz so viel, weil wir viel mehr Menschen haben, aber damals war das Volk nicht so riesig. 1 Million Menschen, das war ein riesiger Anteil des Volkes, die alle tot waren danach. Und der Rest war versprengt im ganzen Römischen Reich, als Sklaven verkauft, auf der Flucht irgendwohin. Das war schrecklich für das Volk. Und auch der Tempel, der von dem Jesus sagt, hier, in der ganzen Stadt wird kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Und genau das ist mit dem Tempel passiert. Im Tempel ist kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Die Römer haben den Tempel völlig zerstört. Also so richtig zerstört, nicht einfach nur verbrannt, sondern wirklich die Steine alle einzeln rausgebrochen und so verteilt, dass man den Tempel nicht mehr erkennen kann, dass es ihn nicht mehr gibt. Und Jesus sieht das alles, dieses schreckliche Leid, und es tut ihm unheimlich leid. Er ist so traurig, er ist kein böser und harter König. Er ist voll Mitleid und voll herzlichem Erbarmen. Und diese Verlorenheit von Jerusalem, die erfüllt ihn mit so einer Trauer, dass er in diesem Moment, als er mit diesem Triumph einzieht, dass er laut weint vor diesen ganzen Menschen. Es ist eine schreckliche Blindheit vom Unglauben, weil ich hoffe, uns ist die Ironie aufgefallen. Das Volk sagt, wir wollen das Volk und unseren Tempel retten. Und deswegen muss Jesus weg. Und Jesus sagt, und genau das werdet ihr verlieren. Und genau das haben sie verloren. Die haben genau das verloren, was sie versucht haben zu retten. Und was sie versucht haben, aus den Fängen Jesus sozusagen zu befreien und für sich selber zu behalten. Es ist eine schreckliche Blindheit des Unglaubens. Wir denken, wir können unser Leben retten. Aber wenn wir ohne den König leben, werden wir am Ende alles verlieren. Das ist der Betrug der Sünde. Die Sünde gaukelt uns etwas vor. Sie sagt, tu das und du wirst das Leben genießen können. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Sünde betrügt uns. Sie lügt uns etwas vor. Der Betrüger flüstert uns ein, Vorsicht vor diesem Jesus. Er fordert zu viel. Lass dich nicht drauf ein. Halte dein Leben fest. Er wird dir alle Freude nehmen, alles Gute in deinem Leben. Er wird dir alles nehmen, du wirst nicht mehr Ruhe haben. All das, wonach du dich sehnst, wirst du bei ihm nicht bekommen. Und so halten wir unser Leben fest und wir geben es nicht dem König. Wir versuchen, Freude und Glück rauszuholen aus unserem Leben, aber es zerrinnt uns zwischen den Fingern. Es ist wie ein Haschen nach Wind oder wie wenn man versucht, möglichst viel Wasser in seinen Händen zu halten und lange zu tragen. Es wird alles verschwinden mit der Zeit. Ja, wir können schon so ein bisschen da so eine kleine Pfütze halten, aber nicht lange. Nicht für ein Leben lang. Und so ist das, wenn wir versuchen, unser Leben vor Jesus zu retten. Wir werden genau das nicht bekommen, was wir uns so sehr ersehnen. Es wird vielleicht ein bisschen dauern, wie beim Volk Israel, 30 Jahre, 40 Jahre, aber wir werden alles verlieren, was wir so verzweifelt versuchen, vor Jesus zu retten. Wisst ihr, bei ganz extremen Sünden sieht man es ganz deutlich. So bei, wenn man so krasse Sachen nimmt, zum Beispiel bei Drogensucht. Wenn ihr mit Drogensüchtigen sprecht, was versucht einer, der Drogen nimmt, denn zu bekommen? Er versucht Glück und Freude bekommen und zu bekommen und Genuss. Aber ganz ehrlich, wir wissen alle, was Drogensüchtige bekommen. Sie bekommen keine Freude und keinen Genuss. Vielleicht ganz kurz. Aber was sie wirklich bekommen, ist Krankheit, Leid und Elend. Oder so ein Glücksspieler. Was versucht er zu bekommen? Die Leute, die Glücksspiel machen, was versuchen sie zu bekommen? Die wollen reich werden. Das ist ihr großer Traum. Die denken, hier noch einmal Glücksspiel, dann werde ich reich. Das ist der Betrug der Sünde. Weil was bekommen sie für ihr Glücksspiel? Sie bekommen nicht Reichtum, sondern Armut. Genau das Gegenteil. Sie verlieren genau das, was sie versuchen zu bekommen. Der Ehebrecher, was sucht er? Er sucht Leidenschaft und Liebe. Und was bekommt er? Er bekommt Schande, Streit und ein zerstörtes Leben. Wer Pornografie anschaut, was sucht er? Er sucht Befriedigung und Erfüllung seiner Sexualität. Und was bekommt er? Er bekommt eine völlig zerstörte Sexualität, wo alles kaputt ist und nichts mehr funktioniert. Und das ist bei jeder Sache so. Jesus sagt, ich verspreche euch, wenn ihr euer Leben versucht zu halten, wenn ihr versucht, was rauszuholen, ihr werdet es nicht bekommen. Ohne mich werdet ihr immer alles verlieren. Am Ende werdet ihr mit nichts dastehen, mit leeren Händen. Jesus sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Er wird genau dieses Leben, für das er so kämpft, nicht erhalten können. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben an mich verliert, sagt Jesus, der wird es gewinnen. Der König Jesus steht heute vor jedem Leben und er fordert alles von dir. Nicht so eine halbe Sache, sondern alles. Und dein ganzes Leben, jedes Detail, jede Minute, er will alles, aber er verspricht dir auch was dafür. Er sagt, wenn du mir dein Leben gibst, ich bin ein guter, freundlicher König. Ich liebe dich, ich bin barmherzig, ich habe Mitleid mit dir. Ich will dir nur Gutes dein ganzes Leben lang tun. Ich möchte, dass Güte und Barmherzigkeit dir folgen dein Leben lang. Das ist es, was ich will und was ich dir verspreche. Mach das, gib dein Leben auf und ich werde dir nachgehen und ich werde alles für dich tun. Alles. Glauben wir wirklich, wir können mehr rausholen als Jesus aus unserem Leben, der Schöpfer und Erhalter der Dinge? Wenn du dein Leben festhältst, wirst du über kurz oder lang alles verlieren, was dir lieb und teuer ist. Zögere nicht. Lass diese Chance nicht vorüberziehen, so wie Jerusalem damals. Dass Jesus nicht sagen muss, wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir Frieden bringt. Aber du bist blind dafür und es kommt eine Zeit, wo du alles verlieren wirst. Und für die, die Jesus gehören, einfach nochmal dieses Versprechen, wenn wir zu Jesus gehören, der König hat alles in der Hand. Wenn wir ihm unser Leben geben, dann wird er es gut machen und gut ausführen. Und wir werden am Ende fröhlich sein, vielleicht durch Höhen und Tiefen gehen. Wir werden auch schwere Zeiten erleben, aber es wird niemals schrecklich sein. Und es wird so gut enden, wenn wir ihm unser Leben geben. Das ist sein Versprechen. Gott segne euch dabei. Amen. Ich bitte euch, dass ihr aufsteht. Ich werde noch beten. Herr Jesus, unser König, wir kommen zu dir, weil du der Schöpfer und Erhalter unseres Lebens bist, weil dir alles gehört. Und wir gehören dir sowieso, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, auch wenn wir es nicht wollen, sogar wenn wir uns dagegen wehren, wir gehören dir trotzdem. Und du bietest uns die großartige Gelegenheit, dass wir dir freiwillig und gerne gehören. Und du bietest uns das Versprechen, dass du alles gut machen wirst für uns. Dass du uns führen wirst und uns tragen wirst durch Zeit und Ewigkeit, dass du uns tragen wirst durch den Tod in dein ewiges Leben. Ich danke dir dafür, dass wir heute zu deinem Reich gehören dürfen. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier, der zu dir gehört, dem sein Leben in deiner Hand ist und auf den du Acht gibst, wie auf deinen Augapfel. Herr Jesus, ich bitte dich für die Menschen, die nicht mit dir leben, die ihr Leben noch in ihren eigenen Händen halten. Es ist so schade, so nutzlos, weil wir es ja doch nicht halten können. Und ich bitte dich, dass du zu ihnen sprichst, dass du sie anrührst und dass sie loslassen, dass sie sich dir anvertrauen und dass sie Ruhe und Frieden finden in dir. Ich bitte dich, dass du unser Leben segnest, dass wir in dem Bewusstsein leben, dass wir dir gehören und dass wir sicher sind. Danke dir dafür. Amen.